Heute spreche ich mit Ben. Er ist Sprecher für politische Bildung und auch Verfasser eines Statements, das zum WM-Boykott aufruft. Hallo Ben.
Hallo.
Ben, bist du Fußballfan?
Ich bin durch und durch, seitdem ich denken kann, Fußballfan, ja.
Und wie schwer fällt dir, die WM zu boykottieren?
Sehr schwer. Es fällt mir nicht ganz so schwer in letzter Zeit, weil ich irgendwie vom Profifußball insgesamt so ein bisschen das Interesse verloren habe, weil ich finde, dass das alles sehr, sehr oder auch zu kommerziell geworden ist. Deshalb habe ich mich so ein bisschen mehr den unteren Ligen, so ab der dritten Liga der Herren oder auch Frauen-Bundesliga, die ist aber noch nicht sehr kommerzialisiert, dem habe ich mich eher zugewandt. Deshalb fällt es mir natürlich schwer. Ich bin Fußballfan, jemand, der eine WM nicht gucken will. Da fragt man sich normalerweise, was ist denn mit dem falsch, wenn er Fußballfan ist oder wenn sie Fußballfan ist. Aber ja, ich habe mich dran gewöhnt.
Also ich persönlich habe jetzt wenig Ahnung mit Fußball, habe aber auch mitbekommen, dass es eine hitzige Debatte gab um die sogenannte One-Love-Kapitätsbinde. Mhm. Kannst du uns nochmal erklären, ja, was es damit auf sich hat?
Ja, die One-Love-Binde ist die Kapitänsbinde, die Spielführerinnen oder Spielführer von verschiedenen europäischen Nationalmannschafts bei der WM zeigen wollten oder aufs Feld tragen wollten. Das wurde relativ zeitnah, würde ich jetzt mal sagen, vor der WM angekündigt, dass diese Protestaktion stattfinden soll. Dass die Protestaktion an sich stattfinden soll, das stand schon länger fest, aber es hat so ein bisschen die Reaktion der FIFA auf sich warten lassen und die kam dann auch relativ kurz vor Spielbeginn. Ich glaube, es war einen Tag, bevor die deutsche Nationalmannschaft, oder war es die englische, glaube ich, zuerst ihr erstes Spiel beschreiten wollte. Also nochmal ganz kurz, was draufsteht. Also steht eben One Love drauf und das ist eine 1 in einem Herzform mit, ich glaube, den Farben des Regenbogens oder auch weiteren Farben und soll für Vielfalt, Offenheit und Toleranz stehen. Und eben einen Tag vor dem ersten Länderspiel bei der WM, der englischen Nationalmannschaft war es, hat die FIFA publiziert oder beziehungsweise öffentlich gemacht, dass sie auch bereit sind, sportliche Sanktionen in Betracht zu ziehen. Und das heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass bevor das Spiel beginnt, die Kapitäne mit einer gelben Karte oder auch anderen Sanktionen bedacht werden können. Und ja, also alles Weitere, was dann passiert ist, da sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber. Deshalb belasse ich es jetzt mal dabei.
Ja, also es ist ja schon so ein politisches Symbol, kann man, denke ich, so sagen. Und ja, sind deiner Meinung nach Politik und Sport trennbar?
Pauschal kann ich sagen, nein. Du hast jetzt zwei verschiedene Sachen angesprochen. Also es geht ja um die Werte, die diese Binde, Kapitänsbinde vermitteln soll. Und Vielfalt, Offenheit und Toleranz sind auch politische Werte. Also es gibt Teile der Welt, in denen werden diese Werte eher gelebt und es wird eher für sie eingestanden und sie sind auch eher, sagen wir mal, in den Formen der jeweiligen Rechtsverfassungen niedergeschrieben, als es jetzt in anderen Ländern der Fall ist. Also es gibt, ich war gestern in meinem Vortrag, da ging es um den Iran, da ist Vielfalt, Offenheit und Toleranz natürlich gerade auch ein Thema. Und ja, zu deiner Frage zurückzukommen, Sport und Politik. Es wird von Verbandsseite und auch von Vereinsseite häufig forciert, beziehungsweise es wird angestrebt, dass das an sich zwei verschiedene Sachen sein sollen. De facto ist es aber so, dass das noch nie trennbar war. Das geht über die Olympischen Spiele, bei denen es politische Boykottmaßnahmen gab. Also ich denke da an die Vereinigten Staaten von Amerika haben bei, ich glaube, den, ich weiß nicht genau, welche Olympischen Spiele es waren, auf jeden Fall verschiedene Boykottmaßnahmen hat es schon immer gegeben. Das ist jetzt nichts Neues und das wird auch von verschiedenen Vereinen, auch eben, was ich ja gesagt habe, wird immer versucht zu sagen, ja, wir trennen das, aber de facto ist es halt nicht so. Um ein ganz einfaches Beispiel zu geben, der SC Freiburg hat relativ vor kurzem erst, ich glaube jetzt einen Monat her, eine Plakette auf der Südtribüne angebracht, da steht drauf SC Freiburg gegen rechts. Und wenn sie das machen, dann sagen sie ja nicht, ja, wir sind gegen Rechtsverteidiger oder rechte Flügelspieler, sondern wir sind politisch gegen rechts. Und das natürlich zu begrüßen ist. Also ich finde das super gut, wenn Vereine sich da positionieren. Es ist aber auch wichtig zu sagen, ja, sie müssen sich nicht nur positionieren, sondern sie müssen auch zeigen, dass sie dafür, dass sie dem Sorge tragen, dass das auch durchgesetzt wird. Und das gilt für den SC Freiburg. Die sind da relativ fortgeschritten oder arbeiten damit relativ gut. Beim Deutschen Fußballbund kann man das jetzt, glaube ich, nicht pauschal so sagen, dass dem auch immer Sorge getragen wird. Deshalb nein, man kann Politik und Sport nicht trennen.
Die letzte WM fand ja in Russland statt. Ja. Warum gab es nicht so einen Aufschrei wie jetzt bei Katar?
Du sprichst was sehr Wichtiges an und was auch häufig als Kritik geäußert wird. Ja, wo wart ihr denn 2018? Oder wo wart ihr denn, als die Olympischen Spiele 2008 in Peking waren? Ja, wo wart ihr denn da? Ich für meinen Teil, also bei den Olympischen Spielen 2008, da war ich gerade 11. Also da war ich jetzt noch nicht politisch so engagiert. Aber ja, also bei der WM in Russland war es tatsächlich so, okay, die Annexion der Krim 2014, es gab da schon verschiedene Warnleuchten, die da hätten angehen können und auch sollen. Aber die Vergabe, also es war ja eine Doppelvergabe. Katar und Russland wurden ja aus mysteriösen Gründen, wie man schon fast sagen kann, auf einen Schlag vergeben. Und als diese Vergabe war, wurde auch tatsächlich viel kritisiert. Es ist aber natürlich so, dass Protest und Boykottaufrufe immer dann relativ viel Gehör finden, wenn das, was boykottiert werden soll, gerade auch relativ aktiv in den Medien ist oder relativ viel darüber gesprochen wird. Und es gab, als die Vergabe war, gab es viele Proteste. Es gibt zum Beispiel eine Aktion eines britischen Journalisten, der hat vor Josef Blatter, dem damaligen FIFA-Vorsitzenden, Präsidenten, einen Bündel Geldscheine in die Luft geworfen und hat gesagt, ja, hier, da sieht man mal, was da eine Rolle gespielt hat bei dieser Vergabe. Ich für meinen Teil, ich kann nur sagen, ja, ich habe auch 2018 schon für meinen Teil relativ kritisch angemerkt, dass das fragwürdig ist, in einem Land, was gerade aktiv in einem Konflikt ist, so eine WM stattfinden zu lassen. Damals wurde aber argumentiert zu sagen, okay, diese WM, die wurde schon davor vergeben und es ist auch so ein Zeichen, dass wir setzen wollen, dass wir sagen, okay, wir geben denen eine Chance. Also Sport hat ja auch immer, was gerne auch von der FIFA als Sportwashing betrieben wird, zu sagen, ja, das hat eine völkerverständigende Wirkung und es geht da um Werte wie Fairness, Toleranz und Respekt. Also Respekt ist die offizielle Kampagne der UEFA beim Europäischen Fußballverband und das wurde, glaube ich, damals noch etwas zu naiv gesehen. Das hat sich aber nicht nur auf die Fußballszene, sondern es hat sich in der Politik auch gezeigt. Viele politische handelnde Menschen sind am 24. Februar diesen Jahres auch aufgewacht und haben gesagt, gut, ja, da haben wir die letzten Jahre einiges falsch gemacht und ich glaube, da ist der Fußball auch nicht außen vor. Ja,
ja, sehr wichtige Sachen, die du erwähnt hast. Um nochmal auf Katar zurückzugehen, ja. Da gibt es ja offenkundig Menschenrechtsverletzungen. Und was denkst du, welche Veränderungen können durch einen Boykott herbeigeführt werden?
Also ja, es gibt Menschenrechtsverletzungen, die sind offensichtlich. Sie werden aber nicht so wirklich, sie finden in der Öffentlichkeit, glaube ich, nicht in dem Maße statt, in dem wir das bräuchten oder das benötigen. Also ich glaube, das Ziel von einem Boykott ist in erster Linie Awareness, also Aufmerksamkeit für eine gewisse Thematik zu schaffen. Und das ist das Ziel, was wir verfolgen. Also ich meine, wir haben dieses Statement auch verfasst und wir wollen, dass Menschen sich bewusst mit der Menschenrechtslage in anderen Ländern auseinandersetzen und sich bewusst hinterfragen, welche Rolle spiele ich denn als aktiver Konsument von diesem Produkt? Und das ist unser erstes Ziel, was wir haben. Und grundsätzlich kann man sagen, gut, der Boykott, ich bin gerade in der Schule, da kann ich auch sagen, ja, ein häufiges Feedback ist ja, was bringt es mir denn, wenn ich jetzt boykottiere? Und ich glaube, dass die einfache Antwort darauf ist, dass alleine, dass diese Frage gestellt wurde, das Ziel schon erreicht wurde. Also, dass man darüber spricht, dass man darüber in den Austausch geht. Klar, die eigentliche Frage, worauf sie ja abzielt, ist ja, okay, wird denn die Menschenrechtslage dadurch verbessert in diesem Land? Und die wird durch den Boykott, in dem Moment wird sie dadurch nicht verbessert. Also natürlich sind dann westliche Medienvertreter vor Ort, die sich das Ganze dann genauer anschauen. Es wird auch vielleicht mehr darüber berichtet. Aber damit ist jetzt dem Arbeitsmigranten aus Nepal noch nicht geholfen, wenn ich jetzt hier zum Boykott aufrufe. Aber was dann tatsächlich eine Wirkung erzielt, ist auf der einen Seite eben die Aufmerksamkeit, welche nachhaltige Wirkung hat diese. Und das andere ist auch, dass wir ein Zeichen setzen. Dass wir sagen, wir als Fußballfans sind nicht mit jeder Entscheidung, die auf welche Art und Weise sie auch immer zusammenkommt, da kann man auch kritisch drüber sprechen, aber wir sind damit nicht einverstanden. Und Katar ist da einfach so ein bisschen die Kirsche auf der Torte, um vielleicht auch mal eine Phrase zu nutzen. Ist ja im Fußball auch gang und gäbe. Und ich glaube, das sind die Ziele, die wir verfolgen damit.
Seitens Deutschland gab es ja auch eine massive Kritik an Katar und genau dadurch wurde ja auch die Beziehung zwischen beiden Ländern erheblich verschlechtert. Seit ja der Invasion Russlands in die Ukraine bezieht ja Deutschland Flüssiggas aus Katar. Mhm. Ist Idealismus gerade hilfreich, wenn es uns dadurch vielleicht droht, dass wir bald nicht mehr heizen können?
Die Frage, die habe ich mir auch gestellt und die stellen sich natürlich viele Menschen, weil gerade einfach diese mediale Aufmerksamkeit da ist die auch durch den Fußball kommt. Und es wird gesagt, okay, ja, Boykott, Boykott, Boykott. Aber wenn es darum geht, dass wir nicht mehr heizen können, ja, wieso kann man das trennen? Und da ist es, glaube ich, dann schon schwierig. Also das ist natürlich super schwierig, das Menschen beizubringen, das zu legitimieren. Ja, wie können wir es zulassen, dass wir in Deutschland so einen riesen Aufschrei haben, wenn es um Fußball geht. Aber wenn wir für mehrere Milliarden Euro Verträge abschließen, dann ist die Kritik relativ klein. Und ich glaube, dass man da dann die verschiedenen Funktionsweisen von Sport und Politik dann auch trennen muss. Ich will nicht sagen, man muss Sport und Politik trennen, das haben wir ja vorher schon besprochen, aber ich glaube, in der Politik ist es so, dass man auch Kompromisse machen muss. Und das Schwierige ist, diese auch offen und transparent zu kommunizieren. Und im Fall von Katar und den Flüssiggas-Terminals, also die Energy-Terminals, ist es einfach so, dass wir uns als Land, als Republik, uns ambitionierte Ziele gesetzt haben, was den Klimaschutz angeht. Und wir haben uns auch moralisch den Anspruch gesetzt, dass wir keinen Gas von Menschen kaufen möchten, die mit dem Geld dann wiederum Kriegsmaschinerie zum Beispiel kaufen können. Und da ist es dann so, dass man Kompromisse machen muss. Natürlich ist es fragwürdig. Natürlich kann man sagen, ja gut, was machen die denn mit dem Geld, was sie dort haben? Ja, also Katar ist, sagen wir auch mal, in der internationalen Politik im Nahen und Mittleren Osten auch ein Big Player, einfach dadurch, dass sie so viel Kapital haben. Und natürlich kann man da auch hinterfragen, okay, auf welcher Seite stehen sie denn da so? Aber ich glaube, da ist es eben so in der Politik, dass man dort Kompromisse machen muss und die auch transparent kommunizieren muss. Und da ist es im Sport, glaube ich, dahingehend etwas leichter. Und das, ja, die Ambivalenz ist ein bisschen fragwürdig, aber ich glaube, das erklärt es so ein bisschen zumindest.
Ja, vielen Dank. Und die Sportfachschaft an der PH hat ja ein Event gestartet, das zeitgleich ja zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft stattfand. Welche Events waren das?
Das war beim ersten Spiel, war das, glaube ich, eine Wanderung an der Dreisam. Da gab es was zu trinken. Da war auch, soweit ich weiß, das Ding mit dabei und hat die interviewt. Das zweite Event war ein Pubquiz bei uns im KUKA, im Pavillon 1. Und das dritte Event war so eine Art Mini-WM von verschiedenen Sportarten. Ich habe das gerne gesehen. Ich war natürlich froh. Und das ist auch wichtig, alternative Formate oder alternative Veranstaltungen anzubieten. Also natürlich ist es das eine zu sagen, man kritisiert das einfach und stellt das in den Raum. Und das andere ist natürlich, dass man auch produktiv vorangeht und dass man auch alternative Möglichkeiten schafft, wo man auch dann nochmal darüber sprechen kann. Und ich glaube, ich fand es sehr, sehr gut und ich war froh, dass sie das gemacht haben.
Und wie wurde diese Art von Boykott von den Studierenden angenommen?
Ambivalent. Wir sind ein Gremium, die Exekutive der VS und auch der Studierendenrat. Wir sind ein Gremium, in denen sind verschiedene Menschen mit verschiedenen Interessen. Und natürlich kamen da auch Perspektiven auf wie, ja, ich finde es schlimm, dass über Fußball überhaupt so viel gesprochen wird. Die mediale Aufmerksamkeit ist dafür viel zu groß, dafür, was da eigentlich passiert. Es waren andere dabei, die gesagt haben, ja, gut, das ist ein Problem, aber sehen wir uns jetzt als Studierendenschaft da in der Rolle zu sagen, okay, wir weisen jetzt darauf hin und rufen zum Boykott auf. Wiederum andere, die das aus einer ganz anderen Perspektive gesehen haben, die gesagt haben, darüber sollte man gar nicht sprechen. Wir machen uns damit moralisch, handeln wir sehr fragwürdig, weil wir stellen uns ja bei ganz vielen anderen Sachen auch nicht hin und protestieren ganz laut. Und letzten Endes habe versucht, die Kritik aufzunehmen und habe versucht, klarzumachen, dass es dabei natürlich auch um die verfasste Studierendenschaft als solches geht. Wir sind ein Gremium, ich spreche für das Gremium, aber in erster Linie ist das mein persönliches Statement. Und natürlich sind da auch andere Einflüsse mit eingeflossen, das ist ganz klar. Aber ich habe versucht, dadurch, dass ich dem Fußball so nahe stehe und dadurch, dass ich dem Fußball so verbunden bin, zu sagen, warum ist es wichtig, diese Veranstaltung, genau diese Veranstaltung zu boykottieren. Und Fußball ist nun mal für viele Studierende eine Herzensangelegenheit oder vielleicht auch einfach was man im erweiterten Sinne gerne macht oder guckt oder wie auch immer. Und deshalb habe ich gesagt, ist es wichtig, dass wir da unsere studentische Rolle wahrnehmen und die Studierenden darauf hinweisen.
Mittlerweile ist ja die deutsche Nationalmannschaft ja auch aus der WM ausgeschieden.
Ja.
Und ja, die WM an sich ist ja bald auch wieder zu Ende.
Ja.
Verbleibt es dann nur noch mit dem aktuellen Boykott? Und sozusagen nach Abschluss der WM sind die bleibenden Kritikpunkte, plump gesagt, Schnee von gestern. Und genau, wie sollte es dann weitergehen?
Das ist eine spannende Frage und die stellen sich natürlich viele auch. Und sie sagen, gut, das eine ist, dass ganz klar ist, dass die mediale Aufmerksamkeit danach abnehmen wird. Also wenn die WM vorbei ist, wie du gesagt hast, die ist bald vorbei, Deutschland ist schon ausgeschieden. Das heißt, in Deutschland ist die mediale Relevanz jetzt schon nicht mehr so hoch. Wird es wichtig sein, dass die Leute, bei denen man es geschafft hat, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, zu sagen, okay, es gibt Menschen, die sich kritisch mit der Menschenrechtssituation in verschiedenen Ländern auseinandersetzen, wird es wichtig sein, die einzusammeln und die weiterhin zu adressieren und denen Möglichkeiten an die Hand zu geben, dass sie aktiv auf andere Menschen zugehen können und denen und die ebenfalls dafür sensibilisieren können. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen unsere Aufgabe auch. Das Feedback haben wir auch bekommen. Also wir haben Studierende, die gesagt haben, mir war das nicht bewusst, dass in dem Maße dort Sachen oder Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und denen habe ich auch gerne gesagt, dass ich gerne mit denen weiter in Kontakt bleiben will. Also ich glaube, das ist auch für verschiedene Akteure, die sich jetzt da laut positioniert haben. Fankurven haben ganze Choreos gemacht. In Freiburg war das ganze Stadion voll. Und das ist auch das Schwierige, dass man nicht bei Aktionismus bleibt, sondern dass daraus dann Aktivismus wird. Und das ist sehr leicht gesagt und das Schwierige ist wie immer die Praxis. Und da muss man einfach schauen, dass man dafür Kapazitäten findet, dass man AnsprechpartnerInnen hat und dass man eben die Leute, die dafür jetzt sensibilisiert wurden, dass man die anspricht und mitnimmt. Ich glaube, das ist auch, worauf ich mich in nächster Zeit so ein bisschen fokussieren werde.
Ja, vielen Dank, Ben, für das Interview und für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke, dass ihr hier sein durfte.